Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Seit kurzem dürfen die Brienzerinnen und Brienzer wieder in ihr Dorf. Und gestern Abend sind sie informiert worden, wie es jetzt genau weitergeht. Und dem Bündner Hotel geht es soweit gut. Trotzdem kämpfen sie mit Herausforderungen. Schlecht geführte Betriebe könnten wegen dem, laut dem Aschi Wirsch, Präsident von Hotellerie Swiss Graubünden, in Zukunft sogar aufs Maul fallen. Das sind zwei von unseren Themen von heute. Am Mikrofon ist Livia Jungo. Seit kurzem ist Brienz-Brienzals wieder bewohnbar. Zum ersten Mal seit der Aufhebung der Evakuierung haben die Behörden die Bevölkerung umfassend informiert. Celina Rettich berichtet.
Es sind gerade mehrere Themen an der Informationsveranstaltung vom Gemeindeführungsstab Albula Alvra zusammengekommen. Gewisse haben das Projekt Umsiedlung per sofort pausieren, andere wollen nach wie vor schnellstmöglichst an einem anderen Ort neu anfangen und kritisieren die Behörden für die bürokratischen Herausforderungen. Der Gemeindepräsident Daniel Albertin sieht das Problem.
Wir haben natürlich zwei Mitwirkungen gehabt. In den beiden Mitwirkungen haben wir gesehen, wo eigentlich der Schuh drückt. Wir haben das probiert zu erarbeiten. Wir haben das probiert ins Baugesetz, wie ins Reglement einzunehmen. Die Befürchtungen der Bevölkerung, die Herausforderungen, die sie gemeint haben, man kann nicht lösen mit den Bedingungen, die man gestellt hat. Und darum geben wir jetzt nochmal die Möglichkeit für eine dritte Mitwirkung und vielleicht mit besseren Bedingungen.
Rund 90 von 167 Wohneinheiten haben sich für die Umsiedlung angemeldet, bevor die Gefahrenstufe grün ausgerufen worden ist. Die haben jetzt die Möglichkeit, die Umsiedlung wieder abzubrechen, aus gutem Grund. Wer sich umsiedeln lässt, muss sein Haus zu Brienz abreissen, inklusive Baugesuch und Schadstoffscreening. Für den Brienzer Hausbesitzer Damian Arpagaus war es eine schwierige Entscheidung.
Das Haus war lange leer und es hat Schäden gegeben, das weiss ich. Wir haben die Wasserleitung, die kaputt gegangen ist. Wir haben kein Wasser mehr gehabt, durch das hat es Schäden gegeben, auch in der Leitung drinnen. Und wenn ich jetzt denke, dass ich Mieter holen will, um in das Haus hineingehen, ist es unmöglich, weil es geht niemand das Haus mieten, wenn er nicht weiss, wie lange er drinnen sein kann. Ich tue niemanden verurteilen, der in Brienz bleiben will. Ganz klar. Also ein gemischtes Gefühl gewesen.
Er hat darum entschieden, das Haus aufzugeben. Für andere war das nie eine Option gewesen. Eine davon ist die Brienzerin Annette Bonifazi.
Ich hatte natürlich eine riesige Freude, weil wir seit mehr als 14 Monaten jetzt auf diesen Zeitpunkt gewartet haben. Und für uns war das eine riesige Erleichterung, dass wir wissen, die Zeit hat ein Ende. Die Umsiedlung war nie ein Thema. Wir wollten immer zurück und sind natürlich jetzt umso dankbarer, dass das auch wirklich jetzt gelungen ist und dass wir wieder heim können.
Klar ist, das Bergdorf Brienz-Brienzals wird sich verändern. Weniger Häuser und weniger Menschen sagen die wohl die Konsequenz vom Bergsturz, so der Gemeindepräsident Daniel Albertin.
Brienz wird sicherlich nicht mehr das Brienz sein, wie es zum Beispiel im 2015 war. Und das macht natürlich schon ein bisschen Sorgen, wie sich so ein Dorf doch mit so einer Geschichte noch weiterentwickeln kann oder weiterentwickeln wird.
Die Expertinnen und Experten rechnen in den nächsten Jahren nicht mehr mit langen Evakuierungen. Das vor allem, weil der Entwässerungsstollen jetzt schon Wirkung zeigt und wegen der Felsstürze im November. Eine hundertprozentige Sicherheit gäbe es aber nie.
Ab jetzt bis im März gibt es ein neues Anmeldefenster für Bewohner, die sich doch noch für eine Umsiedlung entscheiden. Die Ems-Gruppe hat im 2025 ein solides Ergebnis geliefert. Der Betriebsgewinn ist um über 5% auf 567 Millionen Franken gestiegen. Der Umsatz liegt mit fast 2 Milliarden nur leicht unter dem Vorjahr. Der Markus Seifert hat von der Ems-Chefin Magdalena Martullo wissen, wie der Geschäftserfolg trotz Krieg, einem schlechten wirtschaftlichen Umfeld und einem starken Schweizer Franken zustande gekommen ist.
Ja, es war ziemlich ein turbulentes Umfeld, aber wir haben unsere Strategie weiterverfolgt. Wir haben einfach sehr viele Möglichkeiten, mit unserem Spezialkunststoff und unserer Erfahrung etwas Neues zu entwickeln. Besonders erfreulich war auch der asiatische Markt für uns. Also sehr viel Innovation auch im Elektroauto. Aber jetzt eben auch Robotik, die wir jetzt hier heute gezeigt haben, wo ganz neue Felder aufgehen mit unserem Spezialkunststoff, mit den Roboterkörperteilen. Also das Geschäft geht vor, aber rundum ist natürlich ein Haufen hin und her gegangen, auch bei unseren Kunden mit den Lieferketten, sehr viel Verunsicherung wegen diesen Zöllen. Ich hoffe, dass das ja ein bisschen ruhiger wird.
Ems ist schon lange eigentlich stark abhängig vom Automarkt. In letzter Zeit ein bisschen weniger, aber immerhin noch 6 von 10 Franken werden im Automobilsektor verdient. Jetzt haben wir Deutschland, das schwächelt in diesem Bereich. Amerika, das auf USA first setzt. Erweist sich die Abhängigkeit von der Autoindustrie auch ein bisschen als Klumpenrisiko?
Ja, nein, ich sage immer, es ist auch eine Klumpenchance. Wir müssen einfach jetzt gerade im europäischen Markt müssen wir halt trotz dem wachsen oder eben noch mehr wachsen. Also noch mehr Kunststoff ins Auto reinbringen. Also wir sparen mit dem Metallensatz, sparen wir den Autoherstellern Kosten. Und das ist erst recht gefragt, auch im europäischen Markt, wo viele eben unter Ergebnisproblemen auch leiden.
Die deutsche Finanzzeitung hat diese Woche gerade ein eigentliches Heulied auf Ems gesungen, weil Ems sei hoch spezialisiert, habe hohe Margen, biete Komplettlösungen an und habe eine schlanke, fokussierte Organisation. Aber, schreibt die Zeitung auch, es gäbe ein Klumpenrisiko Auto und sie seien ja auch begrenzt leistungsfähig bei Grossprojekten. Stimmt das?
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Also gar nicht. Also erstens mal das Klumpenrisiko Auto, das habe ich schon so viel mal gehört. Jedes Mal, wenn die Autoindustrie irgendwo ein Probleme hat, sagen sie, ja, Klumpenrisiko. Und ich sage, nein, ist eine Klumpenchance. Wenn man es kennt, dann kann man es auch richtig beurteilen und das richtige Geschäft holen. Und man kann, wenn man innovativ ist, eben auch dort wachsen. Wir sind jemand, der Tausende von kleinen Entwicklungen macht, jedes Jahr. Wir können eben individuell auf den Kunden eingehen. Das ist unsere Stärke. Darum haben wir die Marge. Also das Geschäftsmodell ist eben ein anderes, als einfach irgendetwas in grossen Mengen liefern, wie vielleicht jetzt die Zeitung sich vorgestellt hat.
Schauen wir gerade in Zukunft. Also die meisten negativen externen Faktoren, die dürften wahrscheinlich bleiben. Wie stellt sich Ems darauf ein und was erwarten Sie für 2026?
Ja gut, ich glaube, dass er ein bisschen ruhiger wird vom Trump her, Präsident Trump, weil er hat jetzt Zwischenwahlen und er muss jetzt vor allem für seine Konsumenten schauen, dass die mehr Geld in der Tasche haben und dass es nicht immer wieder so turbulente Situationen gibt, dass die Wirtschaft auch wieder ein bisschen stabiler anfängt zu laufen. Bis jetzt hat er da seine Ziele noch nicht erreicht, Arbeitsplätze auf Amerika zu holen oder grosse Investitionen. Und wir haben natürlich den europäischen Markt vor der Tür, wo weiter Krise geschüttelt ist und auch nicht herausfinden. Und gerade die Autoindustrie auch mit der Energiepolitik noch und Elektroautosubventionen, aussteigen aus Verbrenner oder nicht, sind sehr viele Fragen offen. Und wir müssen einfach da drum herum uns positionieren und einfach Kosteneinsparungen bringen, bessere Lösungen und Vollgas geben. Also wir können da nicht schlafen.
Noch eine letzte Frage. Sie sind einerseits als Unternehmerin sind Sie unterwegs und liefern Produkte, die eigentlich ideal sind für Elektrofahrzeuge. Es ist leicht bauen, es ist energiesparend. Sie sind dort auch top vertreten und innovativ. Auf der anderen Seite, als Politikerin, hat man das Gefühl, Sie haben sehr wenig Freude an der E-Mobilität. In den Umweltratings schneiden Sie bei den Abstimmungen im Parlament eigentlich sehr schlecht ab. Sind Sie da ein bisschen ambivalent unterwegs als Politikerin und als Unternehmerin?
Ja, nein. Also ich würde mir auch wünschen, dass auch in Europa die Elektromobilität nicht immer von der politischen Entscheidung getrieben wird. Also wieder subventionieren, wieder nicht. Was ist mit dem Strompreis? Wir müssen jetzt ja gleich Öl und Gas. Sollen wir jetzt das verbilligen, verteuern? All die Unsicherheiten, die bei diesen politischen Entscheidungen kommen, die will ich nicht. Ich will nicht, dass der Staat einfach immer so extrem interveniert in die Märkte. Und vor allem dann noch falsch. Und dann macht man noch dem Bürger etwas vor und sagt, ja, wir sind dann CO2-neutral. Schauen Sie mal die EU an. Öl und Gas, fast die Hälfte immer noch vom Energieverbrauch und noch gestiegen. Und da bin ich natürlich politisch, aber auch als Unternehmerin total dagegen.
Aber als Unternehmerin sind Sie eigentlich CO2-neutral. Eigentlich sind Sie eine Grüne als Unternehmerin.
Ja, wir sind recht grün, das muss man sagen. CO2-neutral, das ist ja sonst niemand. Wir haben es einfach selber aus eigenem Antrieb gemacht, Biomassenkraftwerke grösste bauen und auch Wasserstrom. Ems ist schon mit Wasserstrom gegründet worden. Ist doch ein super Strom. Ich bin immer ein Fan von Wasserkraft. Und wegen dem muss ich nicht die grüne Ideologie vertreten.
Für die Ems-Aktionäre und Aktionärinnen bedeutet das gute Ergebnis 18,40 Franken Gesamtdividende pro Aktie. Fachkräftemangel, Airbnbs und eine tiefe Bettbesetzung. Mit diesen Herausforderungen kämpfen die Bündner Hotel. Diese Themen sind an der Delegiertenversammlung der Hotellerie Suisse Graubünden besprochen worden. Valerie Schlegel war mit dabei.
Grundsätzlich sieht es in den Bündner Hotels gut aus. Die Logiernächte und die Umsätze pro Gast und pro Übernachtung sind im letzten Jahr gestiegen. Auch die Anzahl Gäste, die in der Kanton gekommen sind, haben einen Rekord gebrochen. So hohe Zahlen hat es zuletzt vor 15 Jahren gegeben. Und trotzdem bleibt eine Herausforderung ein ständiger Begleiter, wie der Präsident der Hotellerie Suisse Graubünden, der Aschi Wirsch, sagt.
Der Fachkräftemangel hat ein bisschen abgenommen. Wir haben vermehrt Probleme, gute Fachleute zu finden. Wir finden eigentlich Leute, aber gute, die wir sofort einsetzen können. Wir müssen viel mehr selber Schulungen machen, in Betrieb, also wenn es könnte. Wir können nicht davon ausgehen, dass ein gelernter Koch einfach alles kann. Wir müssen ihn eigentlich noch ausbilden. Das erschwert eigentlich ein bisschen das Vorgehen.
Eine Analyse vom Wirtschaftsforum zeigt, dass in den nächsten Jahren der Fachkräftemangel der Kanton Graubünden hart treffen könnte. Grund ist der demografische Wandel. Wenn die Generation der Babyboomer in die Pension geht, geht jede fünfte Arbeitskraft in den nächsten 14 Jahren weg.
Die guten Gastgeber, also die guten Führungskräfte und die Betriebe, die gut geführt sind, werden weniger Probleme haben und die schlecht geführten werden brutal auf die Nase fallen. Also es hat etwas mit Leadership, es hat etwas mit Führung zu tun und wir haben viele Betriebe, die Gott sei Dank sich viel Geld und Zeit investiert haben in das Thema Führung und das zahlt sich dann aus.
Auch eine grosse Herausforderung für die Hotellerie in Graubünden sind Airbnbs, also Privatpersonen, die ihre Wohnungen und Häuser für einen gewissen Zeitraum vermieten. Die Leute, die ein Airbnb für ihren Aufenthalt mieten, fehlen dann der Hotellerie.
Airbnb ist eine Realität, ist eine touristische Realität, aber wir wollen gleich lange Spiesse, also wir wollen, dass sie auch die Auflagen zum Beispiel feuerpolizeilich erfüllen, dass sie das Meldesystem wie die Hotels eigentlich machen und das setzen wir schon voraus und da müssen wir auch, vielleicht auch über Restriktionen, dass man es vielleicht beschränkt, eine Anzahl Personen, wie viel in eine Wohnung dürfen, da gibt es verschiedene Modelle.
Um all diese Herausforderungen zu meistern, müssen die Hotelbetriebe investieren. Im Oberengadin sind in den nächsten 5 Jahren Investitionen von über 1 Milliarde Franken geplant, wie der Aschi Wirsch sagt.
Das ist Ausbau von Hotels in Wellnessanlagen, in neue Betriebe, in neue Anlagen, neue Angebote schalten, luxuriösere Suiten in neue Badzimmer und so weiter. So muss man das sich vorstellen. Wir suchen immer wieder neue Projekte und andere Regionen tun sich auch ein bisschen an uns orientieren. Wir sind so ein bisschen die Vorzeigeregion. Ja, das freut uns und bestätigt auch ein bisschen unsere Arbeit.
Mit dem Motto 365 Tage What Else, also übersetzt Was Sus, probiert die Hotelbranche in Graubünden einen Schritt vorwärts zu machen. Die Branche will auf einen Ganzjahresbetrieb setzen, zum Zimmerbesetzung erhöhen. Aktuell beträgt die durchschnittlich nur gerade 39%.
Weitere Ziele sind beispielsweise im Sommer die Zimmer zu Winterpreisen zu verkaufen und neue Attraktionen und Aktivitäten im Kanton anzubieten. Der Klöntaler See ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Er ist abgelegen und ruhig, normalerweise. Im Moment ist das nämlich nicht der Fall. Es fahren Bagger am Seeufer umeinander. Und das nicht ohne Grund. Ein 70-jähriges unterirdisches Stromkabel muss ersetzt werden. Das versorgt das hintere Klöntal seit all den Jahren mit Strom. Die alte Leitung liegt unter der Strasse. Die neue soll aber am Grund vom See verlegt werden, wie der Peter Moos, Anlagemanager von der Axpo Grid AG, erklärt.
Erstens ist die Verlegung im See deutlich günstiger realisierbar. Zweitens müssen wir für das die Strasse nicht phasenweise sperren. Und drittens ist durch die Verlegung im See auch die Sicherheit von Naturgefahren besser gewährleistet.
Es ist rund 5 Jahre her, da ist es am Klöntaler See genau zu so einer Naturgefahr gekommen. Ein Erdrutsch hat sich gelöst und die Strasse sowie die Stromleitung beschädigt. Genau das Problem dürfte es mit dem neuen Kabel nicht mehr geben. Das in See zu verlegen, sei aber nicht ganz so einfach und bräuchte ja ausdüftelte Bauweise.
Wegen dem starken Schwanken vom Pegel, rund 20 Meter, können wir das Kabel eben nicht auf der gesamten Länge einfach auf den Seegrund legen, sondern wir müssen im hinteren Teil einen Rohrblock bauen, wo wir das Kabel einziehen. Den Rohrblock den müssen wir jetzt im Winter bauen. Wir haben im Zusammenarbeit mit dem Kraftwerk Lönsch, wo der See bewirtschaftet, den Seepegel jetzt aufs Minimum abgesenkt und dann die Tiefbauarbeiten erstellen, den Rohrblock einbauen.
Am Schluss sehen die Kabel und die Rohre dann nicht mehr zu sehen. Das aber nicht nur wegen der Ästhetik.
Das ist ein Sicherheitsaspekt, also nicht nur bei dem See, sondern allgemein. Gemäss den geltenden Vorschriften dürfen wir Kabel nicht einfach auf dem Boden verlegen, sondern die müssen sicher im Boden eingebaut werden oder, wie wir hier den Fall haben, einfach auf dem Seegrund verlegt werden und dauernd mit Wasser überdeckt sein.
Damit alles klappt, muss die Axpo sich an einen strengen Zeitplan halten. Anfang Januar sind die Bagger aufgefahren. Der Pegel vom See bleibt nur noch etwa 3 Monate so tief. Bis dann müssen die Arbeiten am Seeboden abgeschlossen sein. Das wär's gesehen mit unserem heutigen Infokompakt. Am Mikrofon verabschiedet sich Livia Jungo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.